Willkommen zu einer neuen Folge Soka Fußball in Afrika. In den letzten Wochen ging es ja viel um das Thema Scouting in Afrika. Ich kann euch sagen, da kommt in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges. Ich werde weiter versuchen, spannende Gesprächspartner zu finden und habe auch schon so ein paar Ideen, wie wir dieses Thema noch weiter vertiefen können. Heute kehren wir aber erstmal wieder in die Welt der Nationalmannschaften zurück. Ich durfte den togolesischen Nationalkeeper Steven Mensah interviewen, der beim HSV ausgebildet wurde und trotz seines jungen Alters von 21 schon einiges erlebt hat im afrikanischen Fußball. Aktuell spielt er für Oldenburg in der Regionalliga und ich hoffe, dass wir ihn bald auch wieder für die togolesische Nationalmannschaft spielen sehen. Also, ab dafür! Ja, ich freue mich, dass ich heute wieder einen Nationalspieler aus Afrika begrüßen darf, nämlich Steven Mensah. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger, habe ihn natürlich auch in meiner Funktion als HSV-Fan schon ein bisschen verfolgt und ich freue mich, dass du dabei bist, Steven. Danke dir.
Freut mich meinerseits auf jeden Fall.
Ja, und am Anfang, solche Gespräche fange ich immer so an, dass ich erstmal von dir wissen will, wie der Kontakt zum togolesischen Verband überhaupt zustande kam, weil da gibt es ja immer mehrere Varianten. Ich habe jetzt zum Beispiel schon ich habe mit Karl Hopprich gesprochen, der für die Seychellen spielt. Der ist einfach mal im Urlaub mit seinem Cousin zur Nationalmannschaft gegangen. Dann gab es auch Wist Kamawaka, der mal in so ein europäisches Camp von kongolesischen Spielern eingeladen wurde. Wie war das bei dir? Wie war da der erste Kontakt mit dem Verband? Und wie kam es dann auch schließlich zu deiner ersten Nominierung für die U23, glaube ich, war das damals, ne?
Genau, das ist richtig. Und zwar waren die, oder beziehungsweise der Trainer, der Paulo Duarte, der leider nicht mehr im Dienst ist da bei der Nationalmannschaft, der hatte dann zu dem Zeitpunkt eben einen Torwart gesucht. Und die hatten dann den Markt so ein bisschen sondiert, ein bisschen durchgeschaut, wo vielleicht togolesische Torhüter spielen. Dann ist mein Name dort aufgeploppt bei denen im System und die dachten sich, okay, schauen wir mal ein Spiel, zwei Spiele, drei Spiele mal an. Sind die dann zu einem Regionalligaspiel extra oder beziehungsweise der Manager ist hierher geflogen, hat sich dann ein paar Eindrücke gesammelt, hat dann parallel mit dem Trainer gesprochen, dann hat er sich ein paar Spiele angeschaut, hat dann gesagt, so, ja, Stevie, der ist ein Interessanter, laden wir ihn dann erstmal für die U23 ein. Einen Monat, zwei Monate später kam dann die erste Einladung, das war im März 2021, glaube ich, war das. Genau, waren wir dann gemischt mit der U23 und der ersten waren wir dann in der Türkei. Die erste hatte dann zwei Spiele gehabt. Wir hatten zwei Spiele gehabt. Ich habe dann direkt von Anfang an gespielt, die zwei. Haben dann zweimal gewonnen und seitdem ging das dann halt ein nach dem anderen.
Und wie waren dann so deine ersten Länderspielreisen, vielleicht dann auch nach Afrika direkt? Wie war da so die Eingewöhnungszeit in der Mannschaft? War das schwierig? Oder ich meine, wenn man ein bisschen nachschaut, in der togolesischen Nationalmannschaft gibt es ja viele Spieler mit deutschen Wurzeln oder sogar die in Deutschland aufgewachsen sind. Ja, Penny Mlapa wäre da jetzt so ein prominentes Beispiel oder Khaled Narei natürlich. Haben dich da viele Dinge überrascht bei der Nationalmannschaft? Waren sie auch anders, als du es dir vorgestellt hast? Oder was waren so die Eindrücke, die du gesammelt hast?
Also mein erster Eindruck, als wir in der Türkei waren, wir waren halt, glaube ich, vier Deutsche. Das kann man sich so vorstellen, wir waren noch die Neuen, sage ich mal so, die Deutschen, wir waren erstmal unter uns so ein bisschen. Danach im Laufe des Camps, im ersten Camp, haben wir dann ein bisschen mehr zur Mannschaft gefunden. Aber dadurch, dass wir jetzt so viele Deutsche waren, war es gar kein Problem, überhaupt nicht. Aber mein erster Eindruck, als ich dann in Togo war, ich war dann 10 Jahre, war ich nicht mehr in der Heimat und nach 10 Jahren dann das erste Mal für die Nationalmannschaft dort anzureisen, auf der einen Seite schön, auf der anderen Seite traurig, weil, wenn man halt durch die Straßen fährt, gibt es im Land halt wirklich irgendwo auch nur Fußball, ne? Also, wenn wir zum Training fahren, laufen Menschen dem Bus hinterher, bejubeln uns und so weiter, ne? Aber so, mein erster Eindruck auf jeden Fall fand ich sehr, sehr, sehr schön da im Land. Und mit der Mannschaft und alles drum und dran hat auf jeden Fall gepasst. Also es gibt auch viele Vorurteile leider, dass die Nationalmannschaften in Afrika nicht so gut organisiert sein sollen, aber das hat mich, ich wurde komplett von der anderen Seite überzeugt. Ne? Also es war alles super geplant, super getakt. Ne?
Wenn man es jetzt vielleicht mal so vergleichen will mit der deutschen Nationalmannschaft, wenn man jetzt sich auch die Doku anschaut, die sind dann da alle in diesem Basecamp bei Adidas, sind eigentlich alle relativ ähnlich aufgewachsen, sagen wir mal so, oder kommen aus relativ ähnlichen sozialen Umfeldern. Jetzt aber bei der togolesischen Nationalmannschaft natürlich komplett anders. Du hast unterschiedliche Backgrounds von den Spielern. Die einen sind in Europa aufgewachsen, kommen dann vielleicht sogar erstmals durch die Nationalmannschaft nach Togo. Dann hast du natürlich die Spieler, die in Togo aufgewachsen sind, aber mittlerweile in Europa spielen. Aber natürlich auch die Spieler, die im Togo aufgewachsen sind, immer noch im Togo spielen oder in umliegenden afrikanischen Ligen. Wie kann man sich da so ein Innenleben von so einer Mannschaft vorstellen, wenn man jetzt im Camp ist, vielleicht auch in der Freizeit, wenn gerade kein Training oder kein Spiel ist? Ist es wirklich so, dass diese Gruppen, die du ja dann auch so gesagt hast, die Deutschen so in Anführungszeichen so unter sich sind? Wie ist dann auch so die sprachliche Barriere? Könnt ihr alle dann Französisch und könnt ihr euch alle gut untereinander verständigen? Oder wie kann man sich dieses Zusammenleben in so einem Nationalmannschaftscamp von der togolesischen Nationalmannschaft einfach vorstellen?
Also die Sprache ist wirklich kunterbunt, ne? Es gibt halt wirklich einige, die sprechen dann zum Beispiel bei uns, sprechen nur Deutsch. Dann gibt es einige, die können Deutsch und Französisch, aber die Muttersprache nicht. Dann gibt es einige, die sprechen Deutsch, Englisch und die Muttersprache. Das ist komplett alles kreuz und quer. Also ich zum Beispiel spreche halt, ich verständige mich ganz normal mit den Deutschen, spreche mit Deutsch. Sonst die Muttersprache kann ich, Englisch kann ich fließend, aber nur eben die Hauptsprache, die dort halt permanent gesprochen wird, Französisch, kann ich eben nicht. Heißt, wir haben dann immer einen Dolmetscher, wenn es Ansprachen gibt, ne? Auf Französisch kommt dann ein Dolmetscher bei uns auf die Ecke und spricht dann. Aber ja, es gibt zwar Gruppierungen, sage ich mal, in Anführungsstrichen so, die Deutschen, die, dann gibt es noch einige, die kommen aus, also die aus Togo sind, haben auch eine Gruppe, ja, aber das ist überhaupt kein Problem. Wir, trotzdem gibt es mal auch Phasen, wo wir dann gemischt zusammen abhängen, irgendwo im Hotel oder auswärts mal essen gehen, ne? Also das ist jetzt nicht so extrem, wie ich das, glaube ich, am Anfang gesagt habe. Also man merkt schon, wenn wir mal in größeren Gruppen halt rausgehen, dass die in Togo aufgewachsen sind, eben ein bisschen anders drauf sind als wir. Wenn wir mal zum Beispiel, wir hatten ein Spiel in Südafrika gehabt, die sind halt überwiegend eben nur im Land gewesen, also nur in Togo, und haben halt nichts anderes gesehen. Wenn wir mal in Südafrika waren, da letztes Jahr, war das für die auch neue Welt. Die waren wirklich, haben von jeder Kleinigkeit ein Foto gemacht, ne, was sie dann zu Hause zeigen können. Also das ist auch so ein schönes Gefühl, so dass man sehen kann, okay, die kommen aus Togo und wir gemeinsam lernen eben zusammen was Neues kennen, und wenn die dann nach Hause wieder kommen, haben die einiges zu erzählen. Aber ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr familiär dort in der Nationalmannschaft.
Du bist ja Keeper, und ja, Keeper ist nochmal so eine spezielle Position, weil ich selber, wenn ich Stürmer bin und es gibt einen anderen starken Stürmer in der Nationalmannschaft, dann kann ich mich vielleicht auch auf den Außen beweisen, kann mich auf der Zehnerposition beweisen, aber als Keeper, da gibt's eine Position, die ihr alle im Torwartteam spielen könnt. Und hast du das dann als in der Torwartgruppe als Konkurrenzsituation wahrgenommen oder hat man sich da auch viel unterstützt? Und ich meine, du hast auch beim HSV zum Beispiel bei den Profis öfter mittrainiert, warst dann da in der Trainingsgruppe mit Daniel Heuer-Fernandes, you name it, wie sie auch alle heißen. War es unterschiedlich, so eine Torwartgruppe bei einem europäischen Zweitligisten leider aktuell oder jetzt bei der togolesischen Nationalmannschaft? Wie war da so die Dynamik in der Gruppe?
Also ja, es gibt halt nur die eine Position, ne? Also die Torhüter-Position, da gibt es halt keinen Linksverteidiger, Linkstorhüter, Rechtstorhüter gibt es eben nicht. Da muss man wirklich zu viert eben um diesen einen Platz kämpfen. Aber so im Training als Torhüter, die sind halt, also die anderen Torhüter, die jetzt in Togo ausgebildet worden sind, merkst du halt, die haben eine brutale Athletik, nur deren Torwarttechnik, ne? Also die Torwartschule in Togo ist leider nicht so fortgeschritten wie in Europa. Man merkt denen das leider an, aber das siehst du trotzdem, dass sie wissen, wie man Bälle hält, dass sie es wirklich extrem überragend manchmal machen, dass dieser Feinschliff eben fehlt da in der Torwartschule. Aber trotzdem, ich lerne was von denen, die lernen was von mir. Die haben trotzdem eine Torwarttechnik, wo ich sage, okay, das ist interessant, das versuche ich mir auch anzueignen. Und genauso andersrum, ne? Die sehen eben die deutsche Torwartschule, sage ich jetzt mal, und denken sich, okay, vielleicht bringt mir das ein bisschen weiter. Ist halt ein Konkurrenzkampf, wo ich sage, jeder hat was davon eben. Da misst sich jeder irgendwo, da lernt jeder irgendwas von dem anderen. Ich finde, das ist trotzdem eine super, super Sache. Also trotzdem hat man im Hintergedanken, ja, ich möchte trotzdem Länderspiele machen. Aber ja, wenn man parallel nochmal was lernen kann, Neues dazu, ist ja wundervoll.
Jetzt hast du schon angesprochen, dass du auch mit Fabrice Kakba-Tubuli oder Wazio Urugneni Keeper hattest oder Keeper kennengelernt hast, die im Togo ausgebildet wurden. Jetzt hast du schon ein bisschen drüber gesprochen, aber wenn man jetzt den europäischen Ansatz hat, dann ist es ja doch so, der Keeper ist der mitspielende Torwart, der muss auch was am Fuß können, der ist eigentlich ja der 11. Feldspieler, wenn die Mannschaft im Ballbesitz ist. Wie würdest du nochmal, wenn wir genauer auf die Unterschiede eingehen, ist es wirklich so, dass die reine Shotstopper sind, so die Keeper, die im Togo ausgebildet sind, dass sie sich wirklich auf dieses Kernfeld, diese alte Torwartschule noch konzentrieren? Und wie sieht dann auch so ein Torwarttraining aus? Weil ich meine, ich weiß nicht, ob jetzt euer Torwarttrainer aus dem Togo war oder eben aus Europa vielleicht auch, welche Schwerpunkte der dann gesetzt hat?
Also zuerst zu den Torwarttrainer. Also wir hatten am Anfang hatten wir einen portugiesischen Torwarttrainer gehabt. Der war aber auch ein bisschen so an die afrikanische Torwartschule angelehnt, also sein Training. Ja, das Torwarttraining kannst du dir so vorstellen, es geht von A bis Z nur um den Ball zu halten. Darum geht es im Training. Egal wie kommt er, was weiß ich, von der Mittellinie angeschossen, egal wie. Du sollst einfach nur den Ball halten. So ein Training kannst du dir so grob vorstellen. Ja, und da wird halt wenig Technik geübt, ne? Also das, was eigentlich die Basis ist, wird wenig geübt leider, aber ich finde, am Ende des Tages zählt es trotzdem, Bälle zu halten. Aber ja, zurück auf deine Frage. Ich weiß gar nicht, aber ich hab, glaube ich, einen Teil vergessen, dass du das nochmal wissen wolltest.
Ja, wie du einfach, wie du sagen würdest, dass die Keeper ausgebildet worden sind im Togo, wirklich mit dem auch am Ball am Fuß, ob sie da auch Qualität haben, weil ich kann mich zum Beispiel erinnern, Sierra Leone hatte beim Afrika Cup 2021 einen richtig unglaublichen Keeper, der hat Sachen rausgeholt, da dachtest du, was geht ab? Und dann hat er einen Ball am Fuß gehabt und du hast gedacht, er ist ein Kreisliga-Keeper, so, der jeden Ball irgendwo hingeprügelt hat, wenn er zu ihm kam. Ja. So, wie war da so deine Erfahrung mit den togolesischen Keepern, die du kennengelernt hast?
Fun Fact, den habe ich mal auch live gesehen, als wir in der Türkei gespielt hatten, das genau dasselbe habe ich gedacht. Also auf der Linie ist er wirklich eine Bombe, aber sobald der Ball zu ihm kommt, am Fuß, ist es eine Katastrophe. Aber nee, die zwei anderen, also wirklich, du hast den, man kann das direkt sehen, das sind auch von mir aus, von dem, also die können wirklich auch auf dem Feld kicken. Die haben mit dem Ball am Fuß können die wirklich sehr vieles lösen. Aber das Problem ist, dass sie es viel im Training zeigen, aber wenn es dann zum Spiel kommt, sind die eher die, tut mir leid, dass ich sage, ist das eher die Art von Torhüter, da kommt ein Ball auf die zu, die lösen es sicher, schlagen den Ball lang, damit da halt nichts auf deren Kappe fällt, ist auch komplett verständlich. Ne? Am Ende des Tages ist es ja die Torwartposition auch manchmal die undankbarste. Und ja, also die Basis haben die auf jeden Fall dafür mitzuspielen. Nur diese das Umzutragen, ne, auf das Spiel ist halt nochmal ein bisschen knifflig bei denen, aber die haben eine gute Grundlage, die können Bälle halten, können auch Fußball spielen, aber bei denen habe ich das jetzt nicht, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass da jetzt wirklich eine Katastrophe ist, sobald der Ball auf die zurollt.
Ja, und gehen wir mal wieder ein bisschen weg von der Torwartposition und hin zu deinen Länderspielen. Du hast ja gesagt, du warst in der Türkei bei den Länderspielen dabei, aber ich tippe jetzt mal so, die beeindruckendsten Reisen waren wahrscheinlich schon die dann auch auf dem afrikanischen Kontinent. Und gibt es da so ein Länderspiel, wo du sagst, ey, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben? Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ein Aufeinandertreffen für dich vielleicht ganz besonders war mit ganz vielen Superstars, aber ich lasse es mal dir jetzt zu sagen, so was das besonderste Länderspiel für dich war.
Ich sag mal, von der Atmosphäre her war das Spiel gegen Burkina. Ich habe da leider, weil ich da verletzt habe, da nicht mitgespielt. Aber die Reise war wirklich verrückt. Ne? Also leider hört man jetzt auch in den Nachrichten, dass da jetzt ein Bürgerkrieg ausgebrochen ist und so weiter. Wir waren noch in der Zeit davor da. Ja, bei Anreise sind wir am Flughafen angekommen. Ne? Das ist wirklich verrückt. Wir kommen da an als Truppe. Kein Security, kein Polizei, ne? Kein gar nichts. Also wir hatten gar keinen Schutz. Wir sind da angekommen. Dann kannst du dir so vorstellen, am Flughafen haben wirklich die Anhänger von Burkina Faso auf uns gewartet. Ne? Haben dann direkt ihre Handys rausgezückt, haben dann auf deren Sprache uns vollgelabert, kamen mit Kamera und Blitzlicht wirklich vor unser Gesicht. Und ja, wir wussten eben nicht, was wir in der Situation machen sollen, sind halt direkt alle zum Bus gelaufen. Danach standen die wirklich um unser Bus herum, bis dann eine halbe Stunde später eben die Polizei gekommen ist. Und ja, dann siehst du auch abends so Menschen, die sich wirklich anmalen, die haben halt eben eine schwarze Haut, malen sich eben in weiß an und laufen uns hinterher und gucken in den Bus rein. Und da bekommt man wirklich als Spieler, wenn es dunkel ist, bekommst du mal Angst. So, ne? Also das ist so eine kleine Geschichte, die mich bis heute noch prägt und die erzähle ich gerne. Also ja, gibt aber noch viele, viele, viele weitere Geschichten, aber ich glaube, das würde sich sonst zu weit ziehen in unserem Gespräch.
Ja, Ich habe sogar dann noch ein bisschen an das Spiel gegen Senegal gedacht, weil ich mir schon dachte, dass es wahrscheinlich sehr beeindruckend ist, da so Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, aber auch Edouard Mendy auf der anderen Seite so zu sehen und sich zu denken, ey, passiert das gerade wirklich? Weil ich meine, ich habe auch auf dein Insta geschaut, da gibt es auch dieses eine Bild, wo du den Abschlag machst und Sadio Mané dich so anschaut und dann denkt er sich, ey, jetzt habe ich es wirklich geschafft, oder?
Ja, das war da, als er mich angeschaut hat, habe ich den Ball ihn noch wegstibitzt. Vielleicht hat er noch ein bisschen Frust gehabt. Deswegen dieser Blick, ich weiß nicht, das kannst du dann irgendwann mal auch irgendwo einblenden, aber es war schon lustig. Aber ja, gegen Senegal, das war wirklich unrealistisch. Wir hatten an dem Spieltag, hatten ein Team-Meeting gehabt. Wir waren dann im selben Hotel, oder die waren bei uns in unserem Hotel in Togo. Bin ich dann zum Aufzug gegangen, stand ich vor dem Aufzug alleine. Drücke ich auf den Knopf, dass ich runter möchte, ging die Tür auf, plötzlich sehe ich wirklich, die Tür geht auf, nach hinter der Tür stand wirklich noch eine Tür. Koulibaly stand da wirklich. Hat den ganzen Eingang so versperrt, dann dachte ich mir, oh, Respekt. Danach bin ich reingegangen in den Aufzug, hat er sich einfach also begrüßt, hat er ihm gesagt, ça va. Dann habe ich gesagt, ça va bien, ne? Wie geht's? Gut dir. Ja. Und bin ich eingestiegen, aber das war wirklich ein Moment, wo ich mir dachte, puh. In ein paar Stunden geht es wirklich zur Sache. Und dann im Spielertunnel, als ich die ganze Mannschaft gesehen habe, dachte ich mir, das ist unrealistisch, dass ich jetzt hier stehe und gleich gegen die spiele.
Und du hast ja auch, du hast WM-Quali gespielt, du hast Afrika-Cup-Quali gespielt. In beiden Wettbewerben ist es ja so, dass Togo schon länger auf die Qualifikation wartet. Also ich glaube, Afrika-Cup war zuletzt 2017, WM wissen wir wahrscheinlich alle, 2006 in Deutschland. Wie würdest du so den Stellenwert dieser beiden Spiele einordnen? Also was ist wichtiger sozusagen für die Mannschaft, aber natürlich auch für den Verband, für die Fans? Und denkst du, dass da auch die Chance besteht, in näherer Zukunft mal wieder bei so einem großen Turnier dabei zu sein?
Ja, natürlich ist es das Höchste, was geht, unser Ziel, klar. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation, wir haben leider die nächste Afrika Cup jetzt auch verpasst, leider. Wir hatten im letzten Jahr viele Spiele verloren und konnten uns dementsprechend nicht qualifizieren. Aber das Wichtigste ist eben, dass wir uns erstmal für das nächste Afrika Cup qualifizieren. Also jetzt steht nochmal zwei WM-Spiele im März an. Aber für das Land ist einfach wirklich wichtig, dass wir sagen, okay, wir packen uns oder wir raffen uns jetzt ein bisschen zusammen und sagen, so, wir möchten bei dem nächsten Afrika Cup dabei sein, damit das Land wenigstens weiß, okay, wir gehen Schritt für Schritt die Sache an, damit wir dann, das weiß ich, in 10 Jahren, 8 Jahren eben uns, wenn es besser läuft, für die WM qualifizieren. Also ganz klar ist unser Ziel eben erstmal Afrika Cup Quali. Da steht der Verband hinter uns, das Land. Ist ein bisschen über die Jahre jetzt, wird ein bisschen enttäuschter und enttäuschter, wirkt ein bisschen enttäuschender, sagt man das so.
Ja.
Ja, aber die Hoffnung ist trotzdem nicht weg, die Unterstützung ist weiterhin da, sieht man bei den ganzen Spielen jetzt. Auf jeden Fall, das ist unser Ziel.
Du warst ja jetzt die letzten Monate vereinslos, aber warst ja nicht ganz untätig, sondern du hast ja auch in der Icon League gespielt. Ich habe sogar hier die Highlights geschaut und habe gesehen, dein Tor, wo der Balljunge den Ball zuschmeißt und du direkt den Abschlag ins Tor direkt verwandelt hast. Wie war in dieser Zeit so der Kontakt zum Verband und hat sich der Nationaltrainer vielleicht auch mal bei Twitch eingeloggt und so ein paar Spiele von dir in der Icon League verfolgt oder wie war das so die letzten Monate, ja, der Austausch eben in den Togo?
Ja, also letztes Jahr, als es dann hieß, okay, Steve, es wird wahrscheinlich Richtung Winter laufen, da ich einen Verein finde, habe ich mich dann parallel während meiner Vereinssuche eben mich bei VfB Lübeck fit gehalten, bei meinem alten Torwarttrainer vom HSV, den Avi Cenk, mit dem ich einen guten Kontakt pflege. Ja, habe ich mich dort fit gehalten, ein halbes Jahr und dann ja, Richtung Algerien, da hatten die, glaube ich, im September 2 Spiele gegen Algerien oder ein Spiel, bekam ich die erste Einladung. Also man bekommt halt immer 2 Einladungen. Die erste ist eben die Einladung, dass du auf der Liste stehst, mäßig. Und die zweite ist eben die offizielle Einladung, dass du dabei bist. Ne? Habe ich die erste bekommen. War ich ein bisschen verwundert drüber, weil ich dachte, okay, ich bin jetzt vereinslos. Krass, dass ich trotzdem dabei bin. Aber dann, nach der ersten Einladung, 2 Tage später, habe ich eben einen Anruf bekommen von dem Trainer und von dem Manager. Eben haben die gesagt, Stevie, wir können es leider nicht machen. Der Verband verbietet uns das, weil du eben vereinslos bist. Aber halt dich weiterhin fit. Es wird sich schon bestimmt was ergeben, wenn du einen Verein hast. Aber ja, nach 2, 3 Monaten habe ich dann bei der Icon League gekickt. Ja, das ist dann auch hochgekommen bei dem Teammanager von Togo und hat dann gefragt, ja, wie kommt es dazu und so weiter. Habe ich eben gesagt, ja, ich möchte gerne im Wettbewerbsmodus weiterhin bleiben. Ne? Und ja, das hat der Trainer auch mitbekommen, aber ich weiß nicht, ob er sich das angeschaut hat. Ich habe dem Teammanager mal ein paar Videos zugeschickt, also inklusive dem Tor. Vielleicht hat es weitergeleitet. Ja, also ich weiß leider nichts drüber. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Ja, gab ja sogar mal, ich glaube, die Komoren waren es so, dann sich 2021, die dann sogar Ali Hammer da als vereinslosen Keeper mit zum Afrika-Cup genommen haben und ihn ins Tor gestellt haben.
Ach was.
Also gab tatsächlich schon mal Verbände in Afrika, die es gemacht haben, aber ist ja jetzt schon mal gut, dass du einen Vertrag hast und dass du jetzt dann auch wieder da eingeladen werden kannst. Aber ja. Lass uns mal noch ein bisschen in die Vergangenheit blicken und da muss man ja sagen, Emmanuel Adebayor ist ja schon die große Figur des togolesischen Fußballs, die wahrscheinlich wirklich jeder Fußballfan auf der ganzen Welt auch kennt und das Land wird auch viel mit ihm einfach verbunden. Bist du ihm dann schon mal begegnet und wie ist so seine Präsenz im Fußball des Togos? Also ist er bei der Nationalmannschaft dabei oder hat er mittlerweile gar nichts mehr mit dem Verband zu tun? Gibt ja die und die Art von Superstars, da gibt es ja die einen, die Verbandspräsident werden, wie Samuel Eto'o, aber auch manche, die sich so ein bisschen lossagen. Wie ist es bei ihm und wie ist dein Eindruck von ihm auch?
Also, sobald er da ist, bei der Nationalmannschaft spielst du wirklich die Ausstrahlung, ne? Also, wir hatten ab und zu mal, wenn wir Abschlusstraining haben, ist er mal da, schaut sich das Training an und plötzlich sind da 5000 Zuschauer. Und danach denkt man sich, okay, warum kommen die alle? Und danach siehst du, ach, Adebayor ist ja da. So, und danach, nach dem Training, wirklich kümmert sich kein Fan um uns, sondern eher sind die alle bei Adebayor, wollen Fotos und Sonstiges machen. Also, sobald er da ist, weißt du einfach, es geht los, es geht zur Sache. Ne? Also manchmal auch an Spieltagen ist er auch im Hotel, gibt uns eine Ansprache, er spricht uns ein bisschen Zumut, ne, dass wir Gas geben sollen und so weiter, aber der ist immer noch, also der ist auf jeden Fall präsent bei der Nationalmannschaft. Neben dem Platz spricht er auch mit 1, 2 Spielern. Also Austausch ist auf jeden Fall da. Aber man merkt wirklich, der hat eine große Fanbase in Togo. Wirkt viel auf die Mannschaft ein. Ja, so, das ist meine Meinung und meine Sicht auf Adebayor auf jeden Fall.
Ja. Und jetzt vielleicht noch abschließend, so als letzte allgemeine Frage. Du hast jetzt schon die Anekdote aus Burkina Faso erzählt, aber gibt es vielleicht sonst noch von deinen Länderspielreisen so Geschichten, wo du sagst, ey, das wird mir immer in Erinnerung bleiben, muss jetzt gar nicht so auf dem Fußballplatz sein, vielleicht auch im Teamhotel, einfach so eine Anekdote, ob lustig, traurig oder auch kurios, wo du sagst, ey, das war komplett crazy und das werde ich nie vergessen?
Ja, also hauptsächlich, also das erste Mal, als ich in Togo war, das erste Spiel gegen Kap Verde, hat mich auch komplett überrascht, dass, also sowas hast du in Europa bestimmt nicht oder in Deutschland hauptsächlich überhaupt nicht, dass plötzlich in dem Bus 3 schwer bewaffnete Polizisten stehen, ne? Also die stehen wirklich direkt neben dir am Sitz und ja, das ist, du fühlst dich zwar sicher, aber zugleich auch richtig unwohl, weil es gab ja 2006 diesen einen Vorfall, dass auf war das in Togo, das weiß ich jetzt nicht genau, oder war es in Deutschland, als die Schüsse auf das Mannschaftsbus gefallen sind. Auf jeden Fall sind ein paar Schüsse auf das togolesische Mannschaftsbus gefallen.
War, glaube ich, auch einmal in Angola vom Afrika-Cup, oder? Dass die Nationalmannschaft beschossen wurde von Rebellen, glaube ich, in Angola war das dann. Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja, und so die Geschichte hat man eben im Hinterkopf. Und dann siehst du halt schwer bewaffnete Menschen daneben neben dir und fühlst dich halt zwar sicher, aber gleichzeitig unwohl. Und ja, du hast halt trotzdem ein Polizeibus vor dir, Polizeibus hinter dir, die begleiten dich dann eben zum Stadion hin. Sie ist halt wirklich eine Horde voller Menschen, die hinterherlaufen und das ist halt einfach so ein geiles Gefühl jedes Mal, wenn man im Land ist. Ne? Also dann weißt du wirklich, du spielst nicht nur für eine kleine Fanbase von 50.000, sondern du spielst eben für Millionen. Ne? Und das ist halt so eine kleine Geschichte am Rande, die mich das jedes Mal eben erfreut, wenn ich dann im Land bin.
Ja, du bist einfach der Repräsentant einer ganzen Nation, ne? Und musst es aber natürlich auch erstmal schultern. Genau. Ja, ich danke dir schon mal für den Einblick zur Nationalmannschaft. Jetzt am Ende noch, mache ich immer mit so Nationalspielern, wenn ich mit ihnen sprechen kann, dass ich dir jetzt noch ein paar Namen zuwerfe von Mitspielern, aber auch Gegenspielern von deinen Reisen in Afrika und du einfach so deinen ersten Impuls, was du denkst, der erste Gedanke, der dir kommt oder auch eine kurze Anekdote, Zu Kalidou Koulibaly haben wir schon gehört, aber es gibt ja auch noch mehr interessante Namen. Und fangen wir mal an mit Khaled Narei.
Freund, Buddy.
Kevin Denke.
Mentor.
Ilas Bebou.
Zimmerkollege.
Ja, seid ihr zusammen im Zimmer, wirklich?
Nicht direkt, aber wir hängen immer auf dem Zimmer zusammen.
Sagen wir. Okay. Er ist ja auch in Deutschland aufgewachsen, oder?
Ja, genau. Ja, ich glaube.
Ich habe Düsseldorf irgendwo den Raum.
Ja, das kann sein, okay.
Ja. Dann Jenne, ich hoffe mal, ich spreche ihn richtig aus, euren Kapitän.
Jen wird Jen ausgesprochen. Ja, Leader, Teamleader, sage ich mal.
Und dann noch ein wahrscheinlich in Europa eher unbekannteren Spieler. Ich habe mal mit ihm ein Interview gemacht, deswegen kenne ich ihn. Die Anführungszeichen. Ismael Oro Agoro.
Oro Agoro. Boah, das wäre halt Maximo. Ich bin halt, weil der hat leider ein Tor verschossen. Das war ein wichtiger gegen Burkina Faso. Ich würde es gerne in ein Wort verfassen, aber es ist schwierig.
Ja, gerne auch eine kleine Anekdote zu ihm, kein Problem.
Wir hatten gegen Burkina gespielt in Marokko. 87. Minute, der lief in Anführungsstrichen alleine auf den Torwart zu. Es war Stand 2-1. Es war ein wichtiger Punkt und hat leider verschossen. Das ist so die kleine Geschichte.
Ja. Dann kommen wir zu den Gegenspielern. Eduard Mendy.
Boah. Eine Mauer.
Sadio Mané.
Weltklasse.
Nicholas Jackson.
Geschichte am Rande. Der hat gegen mich auch in der 85. Minute verschossen und dann hat der Kommentator seinen Namen geschrien und das habe ich im Hinterkopf so ein bisschen.
Geil. Kalidou Koulibaly hast du ja schon gesagt.
Ja, das eine Pranke, eine Mauer, alles, was du dir vorstellen kannst.
Und zum Abschluss noch von Cap Verde, BB.
Boah, Was kann man so sagen zum gefährlichen Stürmer? Das ist ein Spitzname, weil der ist wirklich brutal gefährlich. Ja. Was kann man sagen? Ich würde mal sagen, was zu ihm passen würde, wäre so ein Panther.
Ja. Ich habe sogar bei ihm, ich war bei Cap Verde, war ich jetzt in der Elfenbeinküste im Stadion, wie sie gespielt haben, glaube ich, gegen Mosambik, und der hat sein unglaubliches Tor geschossen, dann so ein Freistoß aus 30 Metern oder sowas. Das war vollkommen surreal im Stadion so, weil keiner hat so gerade gecheckt, was wirklich gerade ist. Ist gerade wirklich passiert.
Ja. Er ist gruselig, also sein Fuß ist wirklich gruselig.
Ja. Schade auch, dass es damals bei Manchester United für ihn nicht geklappt hat, aber talentiert ist er auf jeden Fall.
Den haben wir auch wirklich viel analysiert an den, als wir gespielt hatten. Also sein Name fiel auf jeden Fall häufig.
Ja, cool. Dann haben wir es schon geschafft. Ich danke dir wirklich für die spannenden Einblicke. War super interessant. Hat auch richtig, richtig Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und ich wünsche dir natürlich auf deinem Weg alles Gute, dass du möglichst zeitnah wieder eingeladen wirst, dass du neue Erfahrungen wieder sammeln kannst. Und vielleicht hören wir uns dann irgendwann mal wieder, wenn ihr es dann zum Afrika-Cup geschafft habt. Und dann können wir so eine kleine Vorschau machen.
So ist es, ja. Aber das dauert noch ein bisschen, bis wir es schaffen. Aber ich bleibe optimistisch. Das kriegen wir hin auf jeden Fall.
Cool. Danke dir.
Ich bedanke mich.